Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme bei euch. Ich bin sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Ich erinnere mich gerne an das letzte Jahr zurück. Es war eine sehr feine Gemeinschaft mit euch. Und es war für mich sehr gewinnbringend, etliche von euch kennenlernen zu dürfen, Gespräche geführt zu haben und so weiter. Auch wenn es, vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr ging es ja um kein so einfaches Thema, zumindest im Teil 1, da ging es um das Thema Zorn. Ich hoffe, ihr wart mir da doch sehr gnädig und seid nicht zornig über mich geworden, weil das Thema vielleicht nicht so war. Es ist sehr herausfordernd. Auch das Thema heute übrigens ist sehr herausfordernd. Und ich freue mich, dass ich das mit euch teilen darf. Weil es ist ein Thema, Freude, wo ich sage, wo wir alle sagen, damit haben wir genauso wie mit anderen Dingen unsere Probleme. Weil wenn wir so vielleicht in unsere Woche jetzt zurückdenken, dann sagen wir vielleicht, ja, es gab Phasen, es gab Momente, wo wir dankbar waren, wo wir freudig waren. Und dann gab es so Momente in unserem Alltag, da hat das umgeschlagen und dann sah es auf einmal wieder ganz anders aus. Da war die Freude wie weggeblasen. Und wenn wir heute an dieses Thema gehen, Achtung, Freudenräuber, dann ist das, ich sag's mal, wenigstens genauso herausfordernd wie die anderen Dinge, wo die Schrift uns sagt, dass sie uns in dieses Bild hinein verändern möchte, wie uns auch gerade diese Geburtstagsverse daran erinnert haben, dass wir ein Baum sind, gepflanzt an Wasserbächen und dass wir grünen, dass wir Knospen treiben, Blüten zeigen, Früchte bringen. Das möchte Jesus Christus in unserem Leben. Und ja, so möchte ich mich herzlich bedanken für die freundliche Aufnahme. Danke, dass ich hier sein darf bei euch. Und möchte kurz noch auf diesen Flyer hinweisen, auf den Sebastian hingewiesen hat. So sieht er aus. Schwarz ist für Jüngere gedacht, kann aber auch jeder lesen. Beschäftigt sich also mit einem Musiker, der voriges Jahr um diese Zeit, am 20. April voriges Jahr, durch offensichtlich wahrscheinlich Suizid ums Leben gekommen ist, weltbekannt gewesen ist. Die Jüngeren kennen ihn wahrscheinlich alle. Und was aber in diesem Traktat zum Ausdruck kommt, ist, dass wenn man alles gewinnt auf dieser Erde, er war ein steinreicher Mann mit Ende 20 schon, dass es nichts erfüllt, was die Seele betrifft. Und ich möchte euch einladen, nehmt dieses mit und gebt es auch weiter. Lasst es irgendwo liegen, in Bushaltestellen oder in der Schule oder auf Arbeit, gebt es weiter. Es ist sehr geeignet, um es an junge Leute weiterzugeben. Ich möchte mit euch einen Vers zunächst lesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich sofort wissen, was das für ein Vers ist. Und da danke ich auch für die Jeremia-Verse, das ist eine Einführung eigentlich gewesen. Es geht in Galater 5 um die Frucht des Geistes. Also es geht darum, was es bedeutet, wenn der Baum grün ist und wenn er Blätter treibt und wenn eine gute Frucht daran zu sehen ist an diesem Baum. Und das wird uns hier beschrieben in Vers 22, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Doppelpunkt. Und jetzt kommt eine Aufzählung. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Und dann argumentiert Paulus an die Galater weiter. Diese Frucht des Geistes, die ist uns sehr bekannt. Das ist also diese Frucht, die in unserem Leben zur Entfaltung kommen soll, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Ich weiß nicht, wie geht es euch dabei, wenn ihr daran denkt, ein Mensch ist gläubig geworden und er soll Frucht bringen. Mir ging es lange Zeit so, dann denkt man an Dinge wie, dann muss ich aktiv werden im Glauben. Ja, dann mache ich Verteileinsätze, dann spreche ich mit Menschen über meinen Glauben. Dann tue ich sozusagen gute Werke in meinem Glaubensleben. Das sind dann so die guten Früchte. Ich dachte das sehr lange Zeit. Und irgendwann durfte ich an einem Thema sitzen, wo dieser Vers auseinandergenommen worden ist. Hier Galater 5, Vers 22. Und dann ist mir das so klar geworden auf einmal, was der Herr eigentlich meint mit der Frucht im Glauben, mit den Werken im Glauben. Da geht es gar nicht um einen Aktivismus. Da geht es gar nicht darum, dass man sich auf den Weg begibt, mit einem Stapel Traktate zum Beispiel, und Briefkastenaktionen durchführt oder Evangelisationen durchführt oder mit Menschen über den Glauben spricht. Das ist erstmal gar nicht der Punkt. Sondern wenn Jesus über Früchte des Glaubens spricht, dann meint er die Veränderung des Charakters. Damit meint er nicht, dass wir uns äußerlich in Bewegung setzen sollen. Das kommt erst dann. Er meint genau das, was hier steht. Die Früchte des Glaubens, echte Früchte des Glaubens, sind veränderte Charaktereigenschaften in unserem Leben. Dass wir uns eben, wie es hier steht, wirklich freuen können. Dass wir, darum geht es ja heute, dass wir ein Leben führen, was von Freude geprägt ist. Von einer inneren Freude. Diese anderen Dinge, zum Beispiel, dass ich Aktionen plane, um Menschen zu erreichen, das ist dann die äußere Frucht. Die innere Frucht ist die Veränderung meines Charakters. Und die äußere Frucht ist dann das, was dann über meinen Mund drüber hinauskommt, indem ich davon Zeugnis gebe, indem ich mit Menschen spreche. Das ist eine äußere Frucht. Aber zuerst geht es immer um die innere Frucht. Also die Liebe soll zunehmen in unseren Herzen, die Freude soll zunehmen, der Friede, die Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut, die Enthaltsamkeit und was die Schrift noch darüber zu sagen hat. Also die ganze Frucht des Geistes. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, was in uns vollzogen wird. Und ich habe auch gerade auf der Hinfahrt noch einen sehr interessanten Vortrag gehört, wo dieser Bereich aufgegriffen worden ist. Und er hat ganz klar gesagt, Paul Tripp war das, ist ein Amerikaner, und er hat gesagt, dass das wird nie abgeschlossen sein in meinem Leben. Das ist also ein Prozess, der beginnt am Tag der Bekehrung und er endet in der Herrlichkeit. Wenn wir bei ihm ankommen, dann werden wir vollkommen gemacht werden. Aber auf diesem Weg dorthin, das nennen wir dann den Prozess der Heiligung, der beginnt mit dem Tag der Bekehrung und endet mit unserer Aufnahme in die Herrlichkeit. Dieser ganze Prozess der Heiligung ist dazu da, dass wir uns Schritt für Schritt immer weiter verändern lassen in das Bild des Herrn Jesus. Und wenn es heute um die Freude geht, wir haben es ja mit dieser, möchte ich mal sagen, provokanten Überschrift betitelt, Achtung Freudenräuber, dann ist das genau so ein Punkt. Denn jeder von uns wird wahrscheinlich das bestätigen können, dass wir wahrscheinlich alle kein Leben führen, was von einer ständigen Freude geprägt ist. Es ist wahrscheinlich eher auf und ab. Manchmal bleiben Freudenzeiten, manchmal verspürt man die Freude dauerhaft, manchmal weniger dauerhaft, manchmal ist sie ganz weg, manchmal sogar über einen längeren Zeitraum. Und das hat damit zu tun, dass wir in diesem Heiligungsprozess stehen, dass unser alter Mensch da ist, unser Ich, unser Ego. Und dass durch die Bekehrung und Wiedergeburt der neue Mensch dazugekommen ist, der Heilige Geist in unser Herz. Und dass sich nach dem Römerbrief seit diesem Zeitpunkt unserer Bekehrung ein Kampf in uns befindet, ein Kampf tobt. Alter Mensch gegen neuer Mensch. Im Galaterbrief wird das auch gesagt, es ist beides entgegengesetzt. Und Luther hat das einmal sinngemäß so ausgedrückt, er wünschte, er könnte diesen alten Menschen in sich ersäufen, aber leider kann dieses Biest schwimmen. Es kommt also immer wieder an die Oberfläche. Und das müssen wir alle bestätigen. Und wenn wir diese Freude, die Frucht des Geistes, der Freude, in unseren Herzen wenig verspüren, muss es Gründe haben. Dann sind das Gründe, denen wir auf den Grund gehen müssen. Weil wir können nur was verändern, wenn wir auch wissen, was wir verändern müssen. Das leuchtet uns ein. Wir müssen also etwas wissen, was wir dann auch in die Tat umsetzen können. Und bevor wir zu diesen Freudenräubern kommen, möchte ich trotzdem noch ein paar Worte zur Einleitung verwenden. Wir haben also Galater 5, 22 hier als Text jetzt gelesen. Und Freude gehört also zur Frucht des Geistes. Man kann die nicht auseinanderreißen. Es steht da die Frucht des Geistes. Es ist also eine komplette Frucht. Und ein Teil dieser Frucht ist also die Freude. Und diese Freude soll sich in den Herzen der Menschen ausbreiten, immer mehr entfalten, die einen lebensverändernden Entschluss gefasst haben. Die also überführt worden sind von ihrer Sünde, von ihrer Verlorenheit, die am Kreuz von Golgatha niedergekniet haben und um Vergebung gebeten haben. Die ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben haben und gesagt haben, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Diese Menschen haben diesen entscheidenden Punkt in ihrem Leben überschritten, sind dann Kinder Gottes geworden und es ist der Geist der Freude, der Heilige Geist, weil es die Frucht des Geistes ist, ist in das Herz ausgegossen worden. Wir finden zum Beispiel im Psalm 100, Vers 2, die Aufforderung, dient dem Herrn mit Freuden. Das ist auch ein bekannter Vers. Und ich finde interessant, was manche Kommentatoren dazu sagen. Ein bekannter ist ja Charles Spurgeon, der hat ja sehr markante Sätze geprägt. Und er hat zum Beispiel zu Psalm 100, Vers 2, wo es eben heißt, dient dem Herrn mit Freuden, Folgendes gesagt und dann auch aufgeschrieben in seinem Kommentar über die Psalmen. Da steht geschrieben, Psalm 100, Vers 2 ist ein Aufruf an uns, dem Herrn zu dienen, nicht mit einer leichten Bittermiene, sondern fröhlich, als seien wir zu einer Hochzeit eingeladen. Passt zu ihm, der Fürst der Prediger wird er genannt, glasklar, deutlich, unmissverständlich, kann jeder verstehen, was das bedeutet. Also er benutzt hier, sagen wir mal, Extrembilder, um etwas deutlich zu machen. Und das zeigt aber auch die Brisanz dieses Themas. Ja, wenn ich als Christ lebe, freudlos, ja, wie soll ich dann zum Beispiel jemanden erreichen mit der Freudenbotschaft? Das schließt sich aus. Es geht nicht. Aber wir merken gleichzeitig diesen Kampf in uns. Vielleicht früh schon, wenn du aufstehst, vielleicht heute, als du aufgestanden bist, mit entsprechenden Empfindungen schon und gedacht, oh, heute wird kein guter Tag. Vielleicht nicht gerade die beste Laune. Ich kenne das auch aus meinem Alltag. Ich mache manchmal, meistens Montag früh, wache ich auf und der Wecker klingelt und ich setze mich auf in meinem Bett und denke, nein, leg dich am liebsten wieder hin, Decke bis hoch, geht euch vielleicht auch so. Und dann muss ich beten, Herr Jesus, bis jetzt hat alles wunderbar geklappt, doch jetzt stehe ich auf, jetzt brauche ich deine Hilfe. Hilf mir bitte, dass ich ein Zeugnis sein kann für dich, für deine Gnade, auch für deine Freude. Und so sagen wir als erstes, Freude ist also das Erkennungszeichen des Christen, weil Freude ist das, was auch nach außen sichtbar wird. Das sehen Menschen. Freude, die von innen kommt und nach außen sichtbar ist. Und wenn wir als Christen, und ich möchte es unbedingt zu Beginn sagen, dass das, was ich euch sage, das kommt nicht irgendwie vom Schreibtisch zurechtgezimmert oder so, sondern das ist mir selbst eine große innere Not. Weil ich merke selbst, wie in mir dieser Kampf tobt, immer wieder neu, eigentlich jeden Tag, dass ich sage, Mensch, was ist mit mir los? Ich sage doch, ich bin Kind Gottes. Warum sieht man das so wenig in meinem Leben? Warum sieht man die Freude nicht, die doch da sein sollte, weil sie nach Galater 5, 22 in mein Herz gelegt ist durch den Heiligen Geist? Und ich merke diesen Kampf eigentlich täglich. Und deswegen ringe ich mit euch darum, heute Vormittag, dass wir dieses Thema anschneiden. Wir können es nur anschneiden, der Zeit halber. Aber dass wir auch rechte Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das heißt also, wenn ich selbst nicht fröhlich bin, wenn ich kein fröhliches Leben führe in Christus, ja, wenn ich selbst sogar oft verbissen reinschaue, verzagt durchs Leben gehe, dann zeigt das, da stimmt was in mir nicht. Da ist etwas nicht so, wie es sein sollte. John Wesley hat gesagt, Glaube ist Liebe, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Es ist die fröhlichste und heiterste Sache der Welt. Glaube ist völlig unvereinbar mit Griesgrämigkeit, mit Missmut und mit Hartherzigkeit. Das ist schon gewaltig, solche Aussprüche. Und wir glauben die diesen Leuten. Wir glauben die Charles Spurgeon, wir glauben die John Wesley, weil das waren Männer Gottes, auch mit Schwächen und mit Stärken, mit Höhen und Tiefen. Aber wir glauben denen das, wenn die das gesagt haben, weil ihr Leben eine glaubhafte Sprache gesprochen hat. Wichtig ist, dass es hier nicht darum geht, immer nur ein freundliches Lächeln aufzusetzen. Ja, weil das, ich denke mal, das bringen wir alle fertig, das schaffen wir, trotz einer mangelnden Freude im Herzen mit einem Grinsen durch die Welt zu gehen. Das ist nicht damit gemeint. Also es geht nicht darum, eine Maske aufzusetzen, um eine Fassade aufrechtzuerhalten, sondern es geht darum, authentisch zu werden, authentisch zu sein. Das bedeutet, dem Geist Gottes im Herzen Raum zu geben, ihn wirken zu lassen und die Früchte wachsen zu lassen, die er hervorbringen möchte. Und eine Frucht haben wir schon mehrfach gesagt, ist eben Freude. Und diese Freude, wenn sie echt ist, sie kommt von innen heraus. Sie ist nicht aufgesetzt, sondern sie kommt von innen heraus. Da gibt es auch ein Lied, da heißt es in einer Strophe, Freude, die von innen kommt, Freude, die mir niemand nimmt. Und diese Freude wiederum ist, weil sie von innen kommt und weil sie eine Frucht des Geistes ist, nicht abhängig von Äußerlichkeiten oder von Umständen, sondern die Wurzel der Freude liegt in Gott. Das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken. Also nichts Aufgesetztes, sondern Gott gewirkt. Es war wieder Spurgeon, der gesagt hat, aus der Wurzel des Glaubens wächst die Frucht der Freude. In Sprüche 15, Vers 13 lesen wir Folgendes. Die Sprüche sind Weisheitsliteratur. Wir können alle Bibelbücher verschiedenen Literaturgattungen zuordnen, ob das Prophetie ist oder Geschichtsbuch oder Poesie oder eben Weisheitsliteratur. Die Sprüche sind Weisheitsliteratur. Sie wollen, wie es die Gattung sagt, dieses Textes, sie wollen Weisheit vermitteln. Und insbesondere die ersten 8 Kapitel sind immens, immens wichtig. Die ersten 9 Kapitel bilden eine zusammenhängende Rede von einem Vater an seinen Sohn. Und da finden wir in Kapitel 15 dann, also dem Teil, wo es nicht eine zusammenhängende Rede ist, sondern wo verschiedene Sprüche zusammengetragen worden sind. Salomo ist ja nicht der einzige Schreiber der Sprüche Salomo, aber Salomo hat Tausende von Sprüchen verfasst und wurden zusammengetragen. Der Geist Gottes hat die wichtigsten für uns überliefert in Form der Sprüche, in Kombination auch mit anderen Autoren der Sprüche. Und in Sprüche 15 finden wir in Vers 13, ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter. Oder man kann auch sagen, macht das Gesicht froh. Und hier sehen wir, wo die echte Freude herkommen soll. Das ist ein Belegvers dafür. Ein fröhliches Herz. Das Herz ist nicht unser Organ, sondern das Herz ist das Lenkrad meines Lebens. Es ist der Sitz der Seele, der Gefühle, der Gedanken, meiner ganzen Persönlichkeit. Das ist der Begriff, den die Bibel für Herz verwendet. Über 800 Mal übrigens in der ganzen Bibel verwendet der Heilige Geist das Wort Herz, um unsere Persönlichkeit zu beschreiben. Um unser Ich. Das Herz ist das Lenkrad meines Lebens. Es ist nicht das pumpende Organ. Es gibt sicherlich auch Stellen in der Bibel, wo wirklich das Organ gemeint ist. Aber etwa 800 Stellen meinen mit Herz unsere Persönlichkeit. Der Sitz meines Lebens. Also das ist der Oberbegriff, wo alles andere untergeordnet ist, wie Seele, Geist, Verstand, Denken, Gefühle und so weiter und so weiter. Das ist alles zusammengefasst in dem Begriff Herz. So, und aus dem Herzen, also aus dem Sitz meiner Persönlichkeit, kommt echte Freude. Kommt sie dort nicht raus, ist sie aufgesetzt. Oder gekünstelt oder wie auch immer. Also Sprüche 15, 13 ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Die Beobachtung zeigt aber bei mir und vielleicht auch bei dir, dass diese Freude oft nicht da ist. Und das führt uns natürlich zu der Frage, wo die Ursachen dafür liegen können. Warum die Freude, die von Gott gewirkte Freude in meinem Leben oft mangelt. Beim Nachdenken habe ich versucht, die Schrift zu untersuchen nach dem Zusammenhang. Wo steht was über Freude? Was wird dort ausgesagt? Was ist die Argumentationsweise, wenn es in diesen bestimmten Versen um Freude geht? Worauf wollen diese Verse hinaus? Was sind die Ursachen dafür, wenn es nicht so ist? Und ich möchte versuchen, einen Überblick euch heute Morgen weiterzugeben. Wir können das nicht so ausführlich machen. Wir möchten aber versuchen, das in den nächsten 30 Minuten zusammenzutragen, was sogenannte Freudenräuber sein können, die uns, wie es der Titel sagt, die Freude rauben. Und wenn etwas geraubt ist, dann ist es weg. Dann ist es nicht mehr da. Und lass uns nun diese verschiedenen Gründe einmal zusammentragen. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit keine Heilsgewissheit. Und ich lese uns dazu 1. Johannes 1, Vers 1 und 2 und noch Zwei weitere Verse. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Dann nochmal Kapitel 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Dieser erste Johannesbrief ist ja eine sogenannte Homilie, also ein Predigtbrief. Das ist teilweise vom Aufbau schwer im Vergleich zu den Paulusbriefen. Man hat den Eindruck, Johannes schwenkt immer so hin und her in seinen Aussagen. Er bringt einmal das Thema, dann schwenkt er wieder rüber zu einem anderen Thema. Das sieht aber oft nur vermeintlich so aus. Es gehört zusammen. Und das Thema dieses Briefes ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist das große Thema dieses Briefes. Und aus dem Zusammenhang dieses Briefes geht hervor, dass die Empfänger, dass ihnen nicht klar war, dass wenn sie sich bekehrt haben, ob sie nun gerettet sind oder nicht, ob sie ewiges Leben haben oder nicht. Und wir haben das schon in den Eingangsversen gelesen. Johannes als ein Zeuge des Lebens Jesu hat das Wort des Lebens, Vers 1, betastet. Ja, das Wort des Lebens, nicht die Bibel betastet als das Wort des Lebens. Wir sagen ja, das ist das Wort des Lebens hier. Ja. Sondern damit ist die Person Christus gemeint. Christus selbst ist das Wort. Und Johannes als Zeuge der Gegenwart Jesu hat ihn noch betastet. Er war in seiner Gegenwart. Er hat ihn berührt. Er hat ihn angefasst. Er hat ihn umarmt. Er hat ihn geküsst und so weiter und so weiter. Er hat das Wort des Lebens betastet. Nur mal als Gedanke, als Querverweis, wenn ich darüber nachdenke, was für ein Vorrecht muss das gewesen sein, neben dem Herrn Jesus gesessen zu haben und ihn berühren zu dürfen, ihn zu umarmen oder wie auch immer das ausgesehen hat. Was für ein Vorrecht. Und davon gibt er jetzt Zeugnis. Und er ist so, entschuldigt diesen Ausdruck, wir verstehen das richtig, begeistert von seinem Herrn, so voller Hingabe, so voller Liebe. Und in dieser Liebe schreibt Johannes diesen Brief und wird ja auch als Apostel der Liebe bezeichnet und schreibt, wenn ihr bekehrt seid, wenn ihr gerettet seid, dann seid euch gewiss, eure Namen sind im Himmel angeschrieben. Wir haben das gerade auch in den Eingangsversen gehört. Freut euch darüber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Als wir vor ein paar Jahren Evangelisation hatten, ich weiß nicht, das ist jetzt bestimmt 15 Jahre her, da war unser lieber Bruder Dieter Weidensdorfer bei uns zur Evangelisation und hat im Nachhinein, wie er es immer getan hat, als er bei uns war und wie er es überall macht, Gespräche angeboten. Und da war ein Mann unter den Zuhörern, der war sehr betrübt. Und er ist dann rübergegangen in die Aussprache und kam freudig aus dem Gespräch heraus. Und da hat sich daraus ergeben, dass der Mann sich bekehrt hatte an einem Tag, aber es war für ihn nicht gewiss, ja, was ist denn jetzt? Bin ich jetzt gerettet? Muss noch irgendwas anderes sein? Ist mein Name wirklich im Himmel angeschrieben? Und unser Bruder Dieter hat ihm das dann erklärt von der Schrift, dass wenn du den Namen Jesu von Herzen anrufst, wenn du deine Sünden bekennst, wenn du ihm sagst, Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen, bist du ein Kind Gottes geworden. Und dein Name ist im Himmel angeschrieben. Und deswegen fordert uns Johannes 10, Vers 20 auf. Freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Lukas 10, Vers 20. Da können wir uns freuen darüber. Wenn ich es nicht weiß, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist, dann komme ich immer wieder in Situationen, in Phasen, wo ich sage, ja, was ist denn nun? Was ist denn jetzt? Und es raubt mir die Freude. Es raubt mir die Freude. Und der zweite Freudenräuber sind Sorgen. Schlagen wir mal den Philipperbrief auf. Wofür ist denn der Philipperbrief bekannt? Als Brief der Freude. Haben wir bestimmt schon gehört. Philipperbrief, der Brief der Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit, sagt Paulus, mehrfach. Und das lese ich jetzt. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn wir diesen Abschnitt hier lesen, diese Verse, dann erkennen wir einen direkten Zusammenhang von mangelnder Freude und Sorge in meinem Leben oder in deinem Leben. Die Christen in Philippi, das war eine vorbildliche Gemeinde. Da war nicht alles perfekt. Das gibt's ja nicht. Gibt keine perfekte Gemeinde. Warum gibt's keine perfekte Gemeinde? Weil es keine perfekten Christen gibt. Das ist der Grund. Und überall, wo Menschen zusammenkommen, menschelt's. Und deswegen war auch Philippi keine vollkommene. Die Gemeinde wird erst im Himmel vollkommen sein. Und überall, wo Unvollkommenheit ist, ist auch Sünde. Und ich will damit nicht sagen, dass Sorgen generell Sünde ist. Aber Sorge kann, wenn sie einen bestimmten Grad überschreitet, wirklich zum Unglauben werden. Hier in Philippi waren es offensichtlich auch normale Dinge, normale Alltagsdinge, die den Geschwistern hier Sorgen bereitet haben, die die Freude geraubt haben. Manchmal bereiten uns Sorgen schlaflose Nächte. Ich habe das vor ein paar Tagen mit einem älteren Bruder gesprochen, bei uns aus der Gemeinde, und er hat gesagt, ich war um 4 Uhr schon munter, bin nicht zur Ruhe gekommen. Es ging in meinen Gedanken hin und her. Oder ein jüngerer Bruder, der eine Krankheitsgeschichte hinter sich hat, eine ziemlich heftige Krankheitsgeschichte, hat mir das auch gesagt vor kurzem. Er kam vor 2 Jahren etwa zum Glauben. Durch die Krankheit kam er zum Glauben, also ist aus christlichem Elternhaus, hat sich dann entfernt von Gott, ist krank geworden, war ein halbes Jahr lang im Krankenhaus, eine Autoimmunerkrankung, es ist nicht so richtig definierbar, was. Und er sagt mir das mehrfach, er leidet unter Schlaflosigkeit, er kommt nicht zur Ruhe innerlich. Dinge wühlen ihn auf, Sorgen machen sich breit, die Gedanken kreisen, das ist wie so eine Abwärtsspirale immer wieder. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, schlaflose Nächte. Du hast gegrübelt, du bist munter geworden, du kamst einfach nicht zur Ruhe. Und das sind Dinge, die können mäßig sein, das können Sorgengedanken sein, die uns so begleiten in unserem Alltag. Sie können aber auch wirklich uns manchmal übermannen, dass sie uns überfallen. Das ist dann wie so ein Raubtier, welches seine Beute im Visier hat und wenn es dann zugreift. Und was gibt es da nicht alles, worüber man sich Sorgen machen kann? Auch wieder eine Schwester aus unserer Gegend ist erst gestern aus dem Krankenhaus abgeholt worden, übers Wochenende nach Hause. Hat sich Sorgen gemacht, was werden die Ärzte sagen? Es kam keine gute Diagnose. Sowas macht uns Sorgen. Sowas raubt uns den Schlaf. Sowas isoliert unser Denken. Oder werde ich beim Stellenabbau in meiner Firma dabei sein? Werden meine Kinder den Lebensweg mit dem Herrn Jesus gehen? Und. In Lukas 10 lesen wir von Martha. Und wir lesen, das ist ein ganz normales Beispiel aus dem Alltag herausgegriffen. Wir sehen zwei Frauen, Maria und Martha, wie die eine besorgt ist, sich um den Alltag Sorgen macht. Und wie die andere zu den Füßen Jesu sitzt. Und da lesen wir in Lukas 10, Vers 40 und 41. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Mit anderen Worten, sie sorgte sich um den Alltag. Das ist ja erstmal grundsätzlich nicht verkehrt. Das ist ja richtig. Sorgen ist ja nicht grundsätzlich immer negativ. Fürsorge steckt ja da auch drin. Aber wir dürfen über dieses Fürsorgen, über dieses den Herrn Jesus nicht vergessen, weil dann werden es handfeste Sorgen, wenn ich den Herrn Jesus vergesse. Und da heißt es in Vers 40 und 41, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Also hier, Marc, hier geht es nicht mehr so um die Fürsorge, sondern hier geht es schon um die Stufe weiter. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihr, eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Das heißt, Martha war sehr besorgt und beunruhigt und der Herr korrigierte ihr Denken. Und ich glaube, dass er das auch mit uns oft machen muss, immer wieder in unserem Alltag. Er muss unser Denken korrigieren, weil wir uns auf sorgenvolle Pfade begeben. In Matthäus 6 sagt der Herr Jesus, wir können mit Sorgen unserem Leben nicht eine Elle zusetzen. Nicht eine. Deswegen sagt er ja in Kapitel 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Also schaut auf mich, folgt mir nach, vertraut mir. Sorgen rauben uns die Freude. Sie sind wie Dornen, das ist Gleichnis vom Sämann, Matthäus 13, Vers 22, sie sind wie Dornen, die Gottes Wort und die damit verbundene Freude ersticken. Die Sorge des Alltags erstickt Gottes Wort. Und deshalb fordert uns Petrus auf, in 1. Petrus 5, Vers 7 und 8, dass wir alle unsere Sorge auf ihn werfen sollen. Denn er ist besorgt für uns. Christus will Sorge um uns tragen. Und dann kommt noch eine ganz interessante Begründung, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und sind wir mal ehrlich, Sorgen in unserem Leben, große Sorgen, die sind mächtig, uns zu verschlingen. Wirf deine Sorge auf den Herrn. Gleich früh, wenn der Wecker klingelt oder wenn der Herr dich weckt, dass du alleine aufwachst oder wie auch immer, oder wenn dich deine Frau weckt, dein Mann weckt, deine Kinder wecken. Gleich früh, Herr Jesus, alles, was mich heute erwartet, ich möchte mir keine Sorgen darum machen. Ich gebe sie dir ab. Ich weiß, es ist leicht gesagt. Es gibt Phasen, da ist es gar nicht so einfach. Aber versuch's. Versuch's bitte. Das war der zweite Grund. Der zweite Freudenräuber. Der dritte. Mangelnde Naherwartung des Herrn. Wir haben gerade in der Pause gesprochen, es geht nicht um die Entrückung, wann sie ist. Ich weiß nicht, ob man das so genau sagen kann von der Schrift, wann sie ist. Das ist auch nicht das Thema. Aber die Schrift sagt, lebe in freudiger Erwartung, dass der Herr wiederkommt. Also bitte, streitet euch nicht um den Zeitpunkt, das ist mühselig. Die Bibel sagt, dass Jesus wiederkommt. Und wir sollen in der Erwartung seiner Ankunft leben. Und da heißt es im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Thessalonich war eine junge Gemeinde, bestehend aus Menschen, die erst kurze Zeit im Glauben unterwegs gewesen sind. Und sie hatten etliche Fragen. Und da gab es Leute, falsche Lehrer, wie es damals überall üblich war und wie es auch heute üblich ist. Die Zeit hat sich diesbezüglich nicht geändert. Die haben gesagt, Jesus kommt nicht wieder. Auch bei Petrus, er greift das Thema auch auf, er kommt nicht wieder. Braucht euch keine Sorgen machen, er wird nicht wiederkommen. Und die Thessalonicher, sie wandten sich offensichtlich an Paulus. Ja, was ist jetzt? Was sollen wir denken? Und Paulus wendet diesen ersten Brief, den ganzen ersten Brief auf, um das Wiederkommen Christi zu erklären. Das ist das Thema dieses Briefes. Und in Kapitel 4, Abvers 13, erklärt er die Entrückung der Gemeinde. Also, wenn der Herr wiederkommt und die Gemeinde zu sich holt. Erklärt diesen Zusammenhang. Und da schreibt er in Kapitel 4, Vers 13, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen, also die schon gestorben sind, durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Also Paulus sagt, das, was wir euch jetzt sagen, ist nicht mein Wort, sondern es ist ein Wort des Herrn. nämlich, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Das heißt also, die Toten werden aus den Gräbern rauskommen, die Gläubigen. Und in dem Moment, wo die Toten, wieder, wie auch das aussehen mag, an der Oberfläche der Erde sind, werden die, die noch leben, zugleich mit ihnen entrückt. Wie das aussehen wird, das wissen wir nicht. Aber dass es so sein wird, steht hier. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So, und jetzt hätte Paulus sagen können, gut, Vers 17 reicht, aber da kommt noch ein Vers 18. Da steht, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das bedeutet, die Botschaft der Schrift, dass Christus wiederkommt, soll in uns Ermunterung und Freude bewirken. Eine freudige Erwartung auf die Ankunft des Herrn. In Johannes 16, Vers 22 spricht der Herr Jesus auch über diesen Zusammenhang. Er spricht in Johannes 16 in seinem letzten Unterricht über seine Auferstehung und über seine Wiederkunft. Und da steht es in Vers 16, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Und dann spricht er von seinem Gehen, von seinem, dass er gehen muss. Und dann steht in Vers 22, auch ihr nun habt jetzt Traurigkeit. Also da geht es darum, die sind jetzt traurig, weil er ihnen gesagt hat, dass er gehen wird, dass er sie verlassen wird, dass er zurückgehen wird in den Himmel. Aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Das ist der gleiche Zusammenhang, wie Paulus den Thessalonichern aufzeigen möchte. Dass das freudige Wissen, dass Jesus wiederkommt, das soll in uns eine Freude bewirken, eine Vorfreude auf den Himmel. Der vierte Freudenräuber. Haben wir schon mal den Begriff Wohlstand gehört? Was ist das für eine Frage? In einem Land, was wahrscheinlich das Wohlhabendste auf der ganzen Erde ist, im Vergleich. Was redet uns diese Welt jeden Tag ein? Jede Woche redet sie uns das ein durch so einen Stapel Werbehefte in unserem Briefkasten. Jede Woche. Bei uns kommen immer Dienstag und Freitag die Prospekte von den Supermärkten, Einkaufstempeln. Jedes Mal, wenn ich in die Richtung fahre auf der A4, fahre ich am Chemnitz Center vorbei. Ich denke immer, was ist denn das für ein Komplex? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja ein Einkaufstempel. Das ist ja, weiß ich, gibt es da in der Größenordnung hier überhaupt noch irgendwas in der Gegend? Wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Die Welt redet uns ein, jeden Tag, dass Freude, Glück und Zufriedenheit in Besitz und Geld zu finden ist. Jeden Tag redet sie uns das ein, mehr oder weniger. Und die Gesellschaft versucht uns damit ständig zu impfen, ständig. Und auch unsere Bundesregierung hat ein oberstes Ziel, den Wohlstand in diesem Land zu halten und zu vermehren. Das ist ein erklärtes Ziel. Nun gut, das wollen sie sicherlich und das müssen sie auch, weil sonst die Leute auf die Barrikaden gehen. Aber hier merken wir, in welcher Sphäre wir leben als Christen. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir leben noch drin, sagt Johannes 17. Die Erfahrung, unsere eigene Erfahrung, sagt aber was anderes. Unsere Erfahrung sagt, dass Freude und Zufriedenheit nicht im Besitz zu finden ist. Ein Beispiel, wenn wir uns ein anderes Auto gönnen oder einen Urlaub oder ein neues Handy oder was auch immer oder neue Kleidung oder wir gehen schick essen oder sonst irgendwas, wo wir sagen, das tut mir jetzt gut, dann ist das für den Moment Freude. Aber was ist denn eine kurze Zeit danach? Es ist verpufft. Im Gegenteil manchmal, je mehr Besitz man sich anhäuft, desto mehr Sorgen stellen sich ein. Man ist dann wiederum besorgt um die Dinge des Wohlstandes. Man muss es ja halten, man muss es ganz halten, man muss ja sehen, dass das Auto nicht entgötzt wird. Entgötzt wird es, wenn eine Schramme reinkommt ins Auto. Dann ist es entgötzt. Das musste ich mir auch immer wieder sagen. Oder ein neues Gerät oder irgendwas, was man braucht. Es ist nicht schlimm, wenn es entgötzt wird. Es ist gut. Also, die Regel, die geistliche Regel sagt was anderes. Die geistliche Regel sagt, eigentlich je weniger ich habe, desto glücklicher bin ich. Und wenn wir die Kirchengeschichte mal zurückgehen würden jetzt, die würden uns das alle durch die Bank weg bestätigen, alle. Komplett alle. Das heißt nun nicht, dass du alles verschenken sollst. Wir haben Dinge, die wir nutzen dürfen, wir dürfen nur nicht unser Herz dran hängen. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, jeder von uns weiß sehr wohl, was in unserem Leben dazu angetan ist, in meinem Leben dazu angetan ist, mein Herz dran zu hängen. Das kann bei dem einen das Auto sein, bei dem anderen ist es das Telefon, bei dem anderen der Fernseher, bei dem anderen ist es das Essen und. Weil wir von allem sehr, sehr viel haben in unserem Land. Es war Hudson Taylor, der gesagt hat, ich freue mich an dem Luxus, mich um wenige Dinge sorgen zu müssen. Und ich denke, dass dieser Bereich Wohlstand, es ist keine Sünde, in einem Wohlstandsland zu leben. Aber es ist Sünde, die Maßstäbe einer Wohlstandsgesellschaft zu den eigenen zu machen. Und dann raubt es uns die Freude. Dann zieht es die Freude regelrecht aus mir raus. Weil dann versuche ich nämlich, ich will dem Herrn nachfolgen und will der Welt nachfolgen. Und das ist hinken auf beiden Seiten. Und der eine Fuß will in die Richtung und der andere Fuß in die Richtung. Und was passiert da? Man dreht sich nur im Kreis. Da ist keine Freude da. Und interessanterweise las ich diesen Zusammenhang im Alten Testament. In 5. Mose 28. Wie so oft im Volk Israel geht es darum, dass Gott ihnen sagen musste, dass sie sich von ihm abgewendet haben. Aber wisst ihr, das Volk Israel ist ein Spiegel von uns selbst. Das Volk Israel ist nicht vom Heiligen Geist dazu gedacht, dass, wie ich es gern mache, dass ich sage, ja, guck mal da, die bösen Israeliten, was die alles gemacht haben. Sondern die Israeliten, das Volk Israel, hier besonders das Alte Testament, die ganzen Geschichtsbücher, sind nach Paulus dazu gegeben, dass wir belehrt werden. Alles, was vorher geschrieben wurde, schreibt Paulus, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Das heißt, wir sollen an dem Leben der Israeliten erkennen, wie es in uns aussieht. Wir sind keinen Deut besser. Ich bin keinen Deut besser als die Israeliten hier damals. Wahrscheinlich eher gegenteilig, weil wir haben die ganze Bibel vorliegen und wir haben viel mehr Verantwortung, weil wir komplettes Wort Gottes vorliegen haben. Und wenn ich das hier lese in 5. Mose 28, Vers 47, dann zeigt mir das einen direkten Zusammenhang von Wohlstand und mangelnder Freude. Da steht nämlich dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Das ist schon gewaltig, oder? Und da spricht Gott zu den Israeliten und spricht es genauso in unsere Zeit hinein, in diese Wohlstandszeit. Das heißt also, der Umkehrschluss bedeutet, wenn der Überfluss an allem da ist, besteht darin eine große Gefahr, dass ich Gott nicht mehr mit freudigem Herzen nachfolge. Das ist eigentlich so einfach, was hier steht. So offensichtlich. Ich kann nicht alle Freudenräuber mit euch durchgehen, aber ich habe eine Idee. Und zwar, ich würde noch zwei jetzt nennen. Und die Idee besteht darin, dass ich euch dieses Buch zeige. Denn hier sind die anderen alle drin aufgeschrieben noch. Das heißt, wenn ihr Interesse an den anderen Freudenräubern habt, dann könnt ihr euch gerne dieses Buch ansehen und wenn es euch gefällt, auch mitnehmen. Hier habe ich diese ganzen Freudenräuber in schriftlicher Form zusammengetragen. Und es sind noch viel mehr, als ich euch heute hier sagen kann. Es sind nicht nur 4 oder 5, sondern es sind doch eine ganze Menge. Und ich würde jetzt noch 2 Freudenräuber nennen und dann den ersten Vortrag beenden. Freudenräuber Nummer 7 ist es hier auf meinem Manuskript. Wir haben jetzt also erstmal 2 übersprungen. Wenn ich euch diesen Grund jetzt sage, werdet ihr sagen, ja, das wissen wir. Nämlich wenig Bibel lesen. wenig Bibellesen ist ein Grund für mangelnde Freude. Das kann auch gar nicht anders sein, weil dieses Wort Gottes ist die Freudenbotschaft. Und die Freudenbotschaft ist dazu da, dass der Heilige Geist sie nimmt und in unser Herz pflanzt und dass dann die Frucht der Freude wächst. Und dazu lese ich uns Psalm 119, Vers 162. Der ganze Psalm ist ein Lobpreis über die Bibel. Und da steht in Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Erwischst du dich ab und zu dabei, dass du sagst, naja, hier liegt die Bibel, aber keine Lust drin zu lesen. Oder kenne ich doch alles schon. Oder naja, schnell, was ist heute dran? Ja gut, das ist das Gegenteil davon. Als wenn man sagt, das ist so ein großer Schatz. Ich möchte es lesen. Ich möchte jeden Tag darin lesen und darüber nachdenken und darin graben und nachschlagen. Parallelstellen, die hier stehen, was bedeutet denn hier der Buchstabe N bei diesem Wort? Dann gucke ich und schlag nach bei anderen Stellen. Und so kann das Wort Raum in uns gewinnen. So wird es unser Denken verändern. Unser Herz wird dadurch verändert, indem unser Denken verändert wird. Und unser Denken wird dadurch verändert, indem wir die Bibel studieren. Und wenn unsere Herzen verändert werden, dann kann die Frucht der Freude auch wachsen. Das gehört alles zusammen. Und Jeremia hat das auch erkannt. In Jeremia 15, Vers 16. Und man muss dabei bedenken, in welcher Zeit dieser Mann hier lebte. Das war so eine extreme geistliche Dürre. Das war sogar so schlimm im Volk Gottes, dass der Herr zu Jeremia gesagt hat, tue deinen Dienst, aber ich sage dir gleich vorneweg, die werden sowieso nicht auf dich hören. Und stell dir mal vor, das sagt jemand zu dir. Sagt, ich soll mit jemandem reden über die Bibel oder ich soll einen Gottesdienst halten oder eine Predigt halten oder eine Kinderstunde halten oder eine Jugendstunde oder Evangelisation oder was auch immer oder du im persönlichen Kreis und du weißt vorneweg, weil Gott dir das mal angenommen gesagt hätte, tu das, aber die hören sowieso nicht auf das, was du sagst. Die hören dir gar nicht zu. Was würden wir denn dann machen? Dann würde ich sagen, ja, dann hat es auch keinen Sinn. Dann lassen die es doch. In so einer Situation befand sich Jeremia. Aber Jeremia hatte begriffen, dass er zuerst vor Gott spricht. Gott ist zuerst sein Zuhörer. Und es geht mit der Verkündigung von Gottes Wort. Und jetzt im übertragenen Sinn, mit dem Hereinlassen von Gottes Wort in mein Denken und in mein Herz, geht es nicht zuerst um andere Leute. Sondern da geht es darum, dass Gott geehrt wird dadurch. Indem ich mich verändern lasse und indem ich sein Wort lese und weitersage. Egal, was da jeder andere darauf reagiert. Das liegt sowieso nicht in meiner Hand. Es geht immer um die Verbindung von mir zu Christus. Das ist immer die wichtigste Verbindung. Auch heute Morgen. Das, was ich zu euch sage, das sage ich vor Christus. Er ist mein erster Zuhörer. Das heißt, bevor es in eure Ohren kommt, muss es an Jesus vorbei. Und das muss ich mir bei allem bewusst machen. Und Jeremia erkannte den Zusammenhang. Trotz dieser Misere, in der er sich befand hier im Volk, in Jeremia 15, Vers 16, da steht da, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude. Zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscharen. Man könnte sagen, ist das schlimm im Volk? Ich halte es nicht mehr aus, ich renne davon. Ich kann nicht mehr. Hätte er machen können. Aus menschlicher Sicht absolut berechtigt gewesen. Aber er verstand, die wahre Freude, die wahre Zufriedenheit ist in Gott zu finden, durch sein Wort, durch die Bibel. Und er hatte ja gar nicht alles, was wir heute hatten. Und trotzdem sagt er, fanden sich Worte von dir. Das ist ja ein Bild, hat er sie gegessen. Das heißt, er hat sie in sich reingelassen, hat sie förmlich verschlungen. Wann habe ich das letzte Mal Gottes Wort verschlungen? Und konnte die Wirkung dann erfahren, dass es in mir eine Freude bewirkt, die mir niemand nimmt. Und das darf jeder von uns erleben. Wir haben alle unsere Bibeln zu Hause. Wahrscheinlich nicht nur eine. So, und jetzt der letzte Freudenräuber für heute, das schließt sich so an den vorgenannten an, ist nämlich Gebetsarmut. Eine Ehe ohne Kommunikation ist keine Ehe. Eine Ehe ohne miteinander zu reden, ohne sich näher zu kommen, ist ein Nebeneinander her vegetieren. Ebenso ist ein normales Christenleben ohne geistliche Kommunikation durch Bibellesen und Gebet nicht möglich. Wenn wir Bibel lesen, redet Gott mit uns. Gott redet, wir sind davon überzeugt, nicht durch irgendwelche Dinge zu uns, durch Visionen oder Träume oder sonst irgendwas. Gott redet durch das Medium seines Wortes zu uns. Also nicht durch irgendwelche Eingebungen und Gott hat mir gesagt und das und jenes und durch sein Wort. Sein Wort ist vollkommen vorliegend und das ist die Sprache, mit der er zu uns redet. Das heißt also, wenn wir Bibel lesen, redet Gott zu mir. Wenn ich bete, rede ich zu ihm. Das ist also dieses, sag's mal, diese geistliche Gesprächsform. So, und ein Leben als Christ ohne diese Dinge, das geht nicht. Das ist wie, als ob ich versuche zu leben, ohne zu atmen. Das geht auch nicht. Das halte ich ein paar Sekunden durch, vielleicht, weiß nicht, 30, 40, 50 Sekunden und dann kommt die Ohnmacht. Und genauso ist es im Christenleben. John Wesley hat gesagt, Nachlässigkeit im geistlichen Leben lässt es in unserer Seele dunkel werden. Und das beginnt sehr häufig mit der Vernachlässigung des persönlichen Gebetslebens. Und wahrscheinlich, ich meine, es war Wolfgang Bühne, der in seinem Buch das Gebetsleben Jesu geschrieben hat, jemanden zitiert hat, der sinngemäß geschrieben hat, willst du jemanden demütigen, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Und wahrscheinlich müssen wir uns alle dann wirklich demütigen. Der Herr Jesus stellt in Johannes 16 den Zusammenhang her von Gebet und Freude. Vers 23 bis 24. Vers 23, in der Mitte geht es los, was der Herr sagt, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Demnach bewirkt aufrichtiges Gebet nach dem Willen Gottes Freude in uns. Und das kann auch wiederum nicht anders sein, weil es ist letztendlich der Geist Gottes, der uns zum Gebet leitet. Und wenn wir beten, heißt es an anderer Stelle, verwendet er sich für uns gottgemäß vor dem Thron Gottes. Es ist also der Geist Gottes, der das Gebet in uns bewirkt, der es annehmbar macht vor dem Vater im Himmel und er ist der Geist der Freude. Und so kommt die Freude dann direkt vom Thron Gottes wiederum zurück in unsere Herzen, indem wir beten. Das Tagebuch von Jim Elliot ist sehr empfehlenswert zu lesen und da gibt es viele kleine, kurze Einträge und da habe ich eins rausgeschrieben, in diesem Tagebuch von Jim steht in einem Jahr, welches Jahr weiß ich jetzt gar nicht, am 5. Dezember nur ein kurzer Satz. Heute starkes Gefühl von Nutzlosigkeit. Bindestrich Freude durch Gebet. Freude durch Gebet. Und ich möchte uns ermutigen, wieder neu ins Gebet zu gehen, wieder neue Zeit zu reservieren für das Persönliche mit Christus, dass unsere Freude zunehme. Ja, ich schließe es ab jetzt. Das waren ein paar Gründe für mangelnde Freude. Ihr habt es gehört und auch gemerkt, nicht vollständig. Und auch in dieser Ausarbeitung, die ich kurz hochgehalten habe, ist es auch nicht vollständig. Es gibt sicherlich noch mehr Freudenräuber. Je mehr man die Schrift untersucht, desto mehr wird man auch finden diesbezüglich. Davon bin ich überzeugt. Fakt ist aber, der Herr Jesus möchte, dass diese Freude, die Frucht des Geistes in uns zur Entfaltung kommt. Dass sie sich auswirkt auf alle Bereiche unseres Lebens. Und er möchte uns dahin führen, dass wir wirklich die Fülle der Freude in uns haben. Galater 5, Vers 22, davon sind wir ausgegangen, beschreibt die Freude als Frucht des Geistes. Und in Epheser 4, Vers 30 werden wir aufgefordert, den Geist Gottes nicht zu betrüben. Das heißt also, im Umkehrschluss, wenn wir den Freudenräubern auf den Leim gehen, wenn wir den Lügen des Feindes glauben, wird uns die Freude geraubt und damit dämpfen wir den Geist der Freude in uns. Hier merken wir wieder, wie ich eingangs gesagt habe, was das für eine Herausforderung und für einen Kampf in uns ist, dieser Heiligungsprozess. Das Wunderbare aber ist, dass wir es aus unserer eigenen Anstrengung nicht tun brauchen und auch nicht tun können, sondern es ist Gottes Werk in uns. Für uns ist es wichtig, dass wir die Dinge verstehen, dass wir die Zusammenhänge begreifen, wo die Freudenräuber liegen in meinem Leben. Dann macht der Geist Gottes sie mir auch deutlich und gibt mir auch die Kraft und die Fähigkeit, es abzuändern, wenn ich es will. Und darin möchte uns der Herr führen. In Jesaja 9, Vers 2 steht nach der Luther-Übersetzung: Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Er macht es. Ich kann das gar nicht bewirken. Aber ich muss meinen Teil in meiner Verantwortung dazu beitragen, dass die Freude nicht gedämpft wird in mir. Und das ist einzig und allein meine Verantwortung. Ja, und da möchte ich jetzt schließen mit dem Vers, den wir eingangs gehört haben, Nehemia 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.